Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Sarah Zerback. Schönen guten Abend. Es geht heute einmal mehr darum, wie die Bürger am besten durch den Winter kommen und wie der Staat sie bei den steigenden Energiekosten am besten unterstützen soll. Erste Ideen dazu haben Expertinnen ja bereits vorgeschlagen. Jetzt haben sie nachgelegt mit konkreten Vorschlägen für die Gaspreisbremse, aber auch für zusätzlichen Mieterschutz und Einmalzahlungen etwa. Dazu gleich mehr. In Brasilien fragen sich nach dem knappen Wahlausgang viele, wie friedlich der Übergang wird von Präsident zu Ex-Präsident. Auch dazu gleich mehr. Zwischen Russland und der Ukraine spitzt sich der Konflikt um Getreideexporte weiter zu. Und in der Sendung Hintergrund geht es um 20 Jahre AKP-Regierung in der Türkei, vom demokratischen Aufbruch zur Autokratie. Im Anschluss an diese Informationen am Abend ab 18.40 Uhr dann im Deutschlandfunk. Der milliardenschwere Abwehrschirm gegen die Energiekrise ist beschlossen, das Geld liegt bereit. Aber wie es verteilt werden soll, das ist bisher noch nicht klar. Die Expertenkommission Gas und Wärme hat dazu heute Vorschläge an die Bundesregierung übergeben, nach dem Zwischenbericht also jetzt den Abschlussbericht vorgelegt. Und da steckt viel Gutes drin, sagen zum Beispiel die Verbraucherzentralen und fordern gleichzeitig, dass bei der Umsetzung jetzt auch Tempo gemacht wird. Eine Botschaft, die auch beim Kanzler angekommen zu sein scheint, wie Nadine Liedner aus unserem Hauptstadtstudio berichtet.
Die Sorgen für die Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmen über die hohen Energiepreise sind groß. Und deshalb müssen wir etwas tun.
So Bundeskanzler Olaf Scholz am Nachmittag, nachdem er den 34-seitigen Abschlussbericht der Gaspreiskommission erhalten hatte. Es waren nicht die drei Vorsitzenden der Gaspreiskommission rund um Veronika Grimm, sondern die Vertreter der sogenannten konzertierten Aktion, die die Ergebnisse am Nachmittag im Kanzleramt vorstellten. Ziel der konzertierten Aktion ist es, die Einflüsse der Inflation und Einkommenseinbußen abzumildern. Die Gaspreiskommission hatte ihnen zugearbeitet. Einige Punkte aus dem Abschlussbericht der Kommission sind bereits bekannt. Dazu zählen die Staffelung der Entlastung in eine Einmalzahlung des Dezemberabschlags und die Einführung einer strukturellen Gaspreisbremse für private Haushalte ab März oder April bzw. ab Januar für die Industrie. Auch die Größenordnungen sind geblieben. Privathaushalte können 80% des Vorjahresverbrauchs zu je 12 Cent die Kilowattstunde beziehen. Industriekunden haben ein Kontingent von 70% zu je 7 Cent die Kilowattstunde. Neu hinzugekommen sind folgende Vorschläge. Es soll, so will es die Kommission, einen Bonus fürs Energiesparen geben. Wer sein Sparziel von 20% übertrifft, soll eine Prämie bekommen. Das richtet sich besonders an Haushalte mit geringen Einkommen, deren Heizkosten der Staat übernimmt. Außerdem sollen die Gaspreishilfen ab einem Jahreseinkommen von 72.000 Euro versteuert werden. Zustimmung kommt dazu von DGB-Chefin Jasmin Fahimi. Als Gewerkschafterin ist sie Teil der konzertierten Aktion.
Das heißt, dass hier auch noch mal ein klares Signal gesendet wird der Verteilungsgerechtigkeit.
Zudem soll ab dem Jahreswechsel ein Härtefonds eingerichtet werden, der sich an Bedürftige richtet, sowie an Betreiber von Öl- und Holzpelletheizungen, die ebenfalls unter Preissprüngen leiden. Beobachter gehen davon aus, dass ein Vier-Personen-Haushalt durch die Vorschläge der Kommission um ca. 1.000 Euro pro Jahr entlastet werden könnte. Damit Unternehmen vom verbilligten Gaspreis profitieren können, müssen sie Voraussetzungen erfüllen und eine Standort- bzw. Beschäftigungsgarantie abgeben. 90% der Arbeitsplätze müssen wenigstens ein Jahr erhalten werden, ansonsten müssten Hilfen zurückgezahlt werden. Dieser Punkt war Gewerkschaften und Sozialdemokraten besonders wichtig. Für Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger ist er akzeptabel.
Ich bin grundsätzlich mit den Vorschlägen der Gaskommission einverstanden. Wichtig ist jedoch, dass diese Hilfe jetzt schnell kommt und nicht noch an noch mehr Bedingungen gebunden wird. Das ist das Wesentliche.
Der Expertenkommission zufolge ist inzwischen geklärt, dass die EU-Kommission die Industriebeihilfen mit Blick auf das Wettbewerbsrecht wohl genehmigen wird. In einem Punkt zeichnet sich aber bereits Konfliktstoff ab. Dürfen Unternehmen, die von der Gaspreisbremse profitieren, Boni und Dividenden ausschütten? Aus Reihen der Grünen Fraktion gibt es Widerstand. Fraktionsvize Andreas Audrich forderte ein Verbot. Der Abschlussbericht der Expertenkommission bleibt hingegen in diesem Punkt eher vage bzw. nennt es nicht eindeutig als Bedingung. Mit dem Abschlussbericht liegt der Ball bei der Politik. Sie muss die Vorschläge in Gesetzesentwürfe umsetzen und das möglichst schnell, versprach Bundeskanzler Olaf Scholz.
Und wir werden das jetzt abarbeiten entlang des Berichtes. Noch in dieser Woche werden wir Eckpunkte vorstellen, wie die Vorschläge der Gaskommission umgesetzt werden können.
Bereits am Mittwoch soll der Entwurf zur Einmalzahlung im Dezember im Kabinett verabschiedet werden. Parallel dazu laufen die Arbeiten zur Gaspreisbremse für Privathaushalte und Industrie.
Informationen von Nadine Lindner waren das aus Berlin. Während die Bundesregierung also versucht, die größten Härten der Energiekrise abzufedern, greift Russland auch heute wieder zahlreiche Städte in der Ukraine an und zerstört dabei gezielt die kritische Infrastruktur. In der Hauptstadt Kiew ist die Strom- und Wasserversorgung teilweise zusammengebrochen. Und das ist nicht nur für die Menschen vor Ort katastrophal. Damit schaukelt sich auch der Konflikt rund um den ausgehandelten Getreidedeal weiter hoch. Den hat Russland am Wochenende einseitig platzen lassen, als Reaktion auf Drohnenangriffe der eigenen Schwarzmeerflotte. Doch den Export von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer kann Moskau damit nicht stoppen. Stefan Lack mit aktuellen Informationen.
In der Ukraine sind wieder zahlreiche Städte mit russischen Raketen beschossen worden. Es gab im gesamten Land Luftalarm. Die ukrainische Luftabwehr war aktiv, konnte jedoch Einschläge unter anderem in der Hauptstadt Kiew, in Charkiw oder auch in Saporischschja nicht verhindern. Durch die Angriffe wurde die kritische Infrastruktur getroffen. Kiews Bürgermeister Klitschko teilte mit, dass in der ukrainischen Hauptstadt die Strom- und Wasserversorgung für 80% der Einwohner ausgefallen sei. Möglicherweise sind die russischen Raketenangriffe ein Vergeltungsschlag für einen Drohnenangriff auf die russische Schwarzmeerflotte auf der Krim. Die Ukraine hat bislang nicht dafür die Verantwortung übernommen. Moskau wirft Kiew allerdings vor, den in einem Abkommen vereinbarten Korridor für Getreideexporte missbraucht zu haben und stieg aus der Vereinbarung zum Getreideexport auf unbestimmte Zeit aus. Kiew habe ferngesteuerte Kampfboote im Schutz des Korridors geschickt, um die Schwarzmeerflotte anzugreifen. Beweise dafür legte Moskau nicht vor. Der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine, Danilov, befürchtet, dass durch den Ausstieg Russlands aus dem Getreideabkommen Lebensmittel auf dem Weltmarkt wieder knapper werden und Hungersnöte drohen.
Wir sprechen über das Leben von Hunderttausenden und vielleicht sogar Millionen von Bürgern, die einfach verhungern werden, wenn die Russische Föderation so der Lieferung unseres Getreides an die Weltmärkte ein Ende setzt.
Trotz der Aussetzung des Getreideabkommens durch Russland verlassen allerdings weiterhin Frachter ukrainische Häfen. Nach Regierungsangaben aus Kiew waren es heute allein bis zum Mittag 12 Schiffe. Nach ukrainischen Angaben wurde dabei die Rekordmenge von 354.000 Tonnen Agrarprodukte ausgeführt. Darunter ist auch ein Frachter mit 40.000 Tonnen Getreide für Äthiopien, wo in Teilen des Landes eine Hungersnot herrscht. Die Ankündigung Russlands, sich auf unbestimmte Zeit nicht mehr an das internationale Abkommen zu halten, das Getreideausfuhren aus der Ukraine über einen speziellen Korridor ermöglichen soll, war von der EU und den USA scharf kritisiert worden. Vertreter der UNO und der Türkei verhandeln mit der russischen Delegation, damit die Getreideexporte auf dem Seeweg weiter fortgeführt werden können. Für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj ein fast aussichtsloses Unterfangen, denn Russland habe gar kein Interesse an einer Lösung.
Natürlich versuchen unsere Partner, den Terrorstaat davon zu überzeugen, die Erpressung etwas zu bremsen. Aber ist das realistisch? Bisher deuten die Fakten darauf hin, dass die russische Führung stärker daran interessiert ist, die Nahrungsmittelkrise zu verschärfen, als die unterzeichneten Dokumente umzusetzen. Und das ist übrigens die Antwort an alle, die über Verhandlungen mit Russland sprechen.
Das von der UN und der Türkei ausgehandelte Abkommen hatte eine monatelange Blockade der ukrainischen Getreideexporte infolge des russischen Angriffskriegs beendet. Über 9 Millionen Tonnen Nahrungsmittel sind seitdem wieder exportiert worden. Das Abkommen wäre am 19. November ausgelaufen, wäre aber automatisch verlängert worden, wenn weder Russland noch die Ukraine widersprochen hätten.
Die ukrainischen Getreideexporte gehen also weiter ohne Beteiligung Russlands, Stefan Lack berichtete. Und die Reaktionen aus dem Kreml, die sind entsprechend eindeutig. Es wird gedroht und gewarnt. Die Frage aber, unter welchen Bedingungen Moskau zu dem Abkommen zurückkehren würde, die bleibt bisher unbeantwortet. 18.19 Uhr, Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Die Bundesaußenministerin ist aktuell in einem Land unterwegs, das traditionell sehr enge Beziehungen zu Russland pflegt, in jüngster Zeit aber auf Distanz gegangen ist. Annalena Baerbock ist zu Besuch in Kasachstan und setzt sich auch dafür ein, das rohstoffreiche Land künftig stärker an Europa zu binden. Christina Nagel.
Vor allem im Bereich erneuerbarer Energien wollen beide Länder ihre Zusammenarbeit intensivieren. Im Mittelpunkt steht ein großes Wasserstoffprojekt am Kaspischen Meer. Dort könnten von 2030 an durch Windenergie 3 Millionen Tonnen grüner Wasserstoff durch Elektrolyse mit Meerwasser produziert werden, hieß es. Bereits im Vorfeld des Besuches war kasachischen Medien zufolge ein entsprechendes Investitionsabkommen zwischen Unternehmen unterzeichnet worden. Die deutsche Außenministerin kündigte zudem die Eröffnung eines sogenannten Wasserstoffdiplomatiebüros in der kasachischen Hauptstadt Astana an. Deutschland, betonte sie, wolle faire Wirtschaftsbeziehungen ohne Knebelkredite und ohne versteckte Agenda. Ein Seitenhieb in Richtung China und Russland, zu denen das Land traditionell enge Beziehungen pflegt. Kasachstan ist der wichtigste Wirtschaftspartner Deutschlands in der Region. Es verfügt über große Rohstoffreserven, unter anderem über seltene Erden, die in der Hochtechnologie benötigt werden.
Christina Nagel berichtete. Und die Folgen von Russlands Angriffskrieg für die internationale Sicherheit, für Märkte, für Menschenleben, sie sind riesig und in ihrer ganzen Dimension sicher noch gar nicht vollständig erfasst. Jetzt liefert eine Studie der Internationalen Arbeitsorganisationen einen weiteren Baustein, und zwar welchen Einfluss der Krieg, aber auch andere internationale Krisen wie die Pandemie zum Beispiel auf die Arbeitsmärkte weltweit haben. Katrin Hondl aus Genf.
Allein im dritten Quartal 2022 gab es weltweit 40 Millionen weniger Vollzeitjobs als in Vorpandemiezeiten, so die Schätzung der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Und der globale Arbeitsmarkt werde sich weiter verschlechtern, heißt es in dem neuen Bericht. Und zwar nicht nur die Zahl, sondern auch die Qualität der Arbeitsplätze. Die Reallöhne sind seit Beginn der Corona-Pandemie in vielen Ländern gesunken. Seit Februar kommen auch die Folgen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hinzu. Steigende Energie- und Nahrungsmittelpreise und eine hohe Inflation. Besonders gelitten hat der ukrainische Arbeitsmarkt. Die ILO schätzt, dass seit Anfang des Jahres etwa 2,4 Millionen Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Die destabilisierenden Auswirkungen des Krieges seien auch auf den Arbeitsmärkten der Nachbarländer spürbar, die Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen haben. Die ILO stellt zudem eine wachsende globale Ungleichheit fest. Während sich reichere Volkswirtschaften sehr gut von der Corona-Pandemie erholt hätten, seien die Auswirkungen in ärmeren Ländern immer noch heftig. Zur Bewältigung der Krise forderte ILO-Chef Ungbo umfassende politische Maßnahmen, unter anderem die Umverteilung der hohen Gewinne von Energiekonzernen und eine gezielte Unterstützung der am stärksten gefährdeten Menschen und Unternehmen.
Katrin Hondl berichtete aus Genf. Hartz IV soll im Januar hier bei uns in Deutschland abgelöst werden vom sogenannten Bürgergeld. Doch auf den letzten Metern, da schaukelt sich die politische Debatte gerade noch mal so richtig hoch. Die einen beschweren sich, weil die geplanten 50 Euro mehr von der Inflation aufgezehrt werden. Die anderen kritisieren, dass sich Arbeit dann nicht mehr lohnen werde. Die Union will die Einführung nur mit ihren Stimmen im Bundesrat komplett blockieren. Die SPD zeigt sich gleichzeitig verärgert, aber auch gesprächsbereit. Panayotis Gavrilis berichtet aus Berlin.
Bundeskanzler Olaf Scholz ist zuversichtlich, dass seine Regierung Hartz IV mit dem geplanten Bürgergeld hinter sich lassen kann zum Jahreswechsel.
Und wir tragen auch alles dazu bei, dass das tatsächlich möglich ist. Das Gesetz ist auf den Weg gebracht von der Bundesregierung. Es befindet sich jetzt in den Beratungen im Bundestag und natürlich auch mit dem Bundesrat. Aber meine Zuversicht ist groß.
Nicht ganz so zuversichtlich zeigt sich der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion, Thorsten Frey. Aus seiner Sicht wird mit dem Bürgergeldgesetz Arbeit unattraktiv gemacht, wie er dem Fernsehsender NTV sagte.
Das geht also in die völlig falsche Richtung. Und darüber hinaus fehlt es an Respekt auch für diejenigen, die für dieses Bürgergeld aufkommen sollen. Deshalb glauben wir, es gibt da so tiefgreifende Fehler in diesem Gesetz, dass wir ganz sicher im Bundestag in der nächsten Sitzungswoche nicht zustimmen werden und dass wir es auch im Bundesrat nicht für zustimmungsfähig halten.
Das Bürgergeld soll zum Jahreswechsel das bisherige Hartz-IV-System ersetzen. Eine alleinstehende Person ohne Arbeit soll dann knapp 500 Euro bekommen. Die Ampel braucht für die Reform die Zustimmung der unionsgeführten Bundesländer im Bundesrat. Nicht die Anhebung des Regelsatzes um 50 Euro ist aus Sicht der CDU-CSU das Problem, sondern dass es zum Beispiel die ersten 2 Jahre bei Vermögen bis zu einem Wert von 60.000 Euro keine Überprüfung geben soll.
Ist schon Vermögen. führt dazu, dass Leute mit einem relativ hohen Vermögen vom Staat komplett unterstützt werden und andere, die wenig haben, hart arbeiten müssen, um da die Leistung zu erbringen.
So CSU-Chef Markus Söder heute Morgen im ZDF. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert kontert im Deutschlandfunk, Vermögenswerte einer Einzelperson bis zu 60.000 Euro zu schützen, sei die geltende Lage auch im aktuellen Hartz-IV-Bezug. Das hatten Union und SPD in der Vorgängerregierung wegen der Pandemie so beschlossen.
Und wir halten es nicht für gerecht, und zumindest tat das die Union damals auch nicht, dass Leute, die immer viel gearbeitet haben, die sich was aufgebaut haben, die durch äußere Umstände ins Strudeln geraten, dass die jetzt alle Substanz aufbrauchen müssen.
Die SPD-Parteichefin Saskia Esken zeigt sich in Richtung Union gesprächsbereit. Wenn die unionsgeführten Bundesländer beim Bürgergeld Detailfragen klären wollten, sei man dazu bereit, so Esken gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Grünen-Parteichefin Ricarda Lang klingt da etwas anders und wirft der Union Blockadehaltung vor.
Ich habe wenig Verständnis dafür, dass man Menschen mit wenig Einkommen und Leistungsberechtigte gegeneinander ausspielt, während wir als Ampel in beiden Bereichen Verbesserungen voranbringen. Und ich habe auch wenig Verständnis dafür, dass man in der Zeitung jeden Tag neue Entlastungen fordert und dann, wenn es konkret wird, die Menschen im Regen stehen lässt. Die Blockadehaltung der Union ist hier nicht verantwortlich.
Es braucht einen Kompromiss, wenn das Bürgergeld wie von der Ampelregierung geplant zum 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten soll. Den Kompromiss könnte es aber möglicherweise als letzte Chance erst im Vermittlungsausschuss geben, dem Gremium von Bundestag und Bundesrat.
Berichtete Panayotis Gavriles. Katar weist Kritik an den massiven Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land scharf zurück. Daran, dass Arbeitsmigranten zum Beispiel beim Bau von Fußballstadien für die WM ausgebeutet und diskriminiert wurden. Nachdem sich Bundesinnenministerin Faeser entsprechend geäußert hatte, wurde erstmal der deutsche Botschafter einbestellt. Heute nun ist die SPD-Ministerin, die auch für den Sport zuständig ist, dann persönlich nach Katar gereist. 3 Wochen vor dem Start der Fußball-WM. Und das ist auch in der Regierung umstritten. Die Menschenrechtsbeauftragte Amtsberg von den Grünen hat die gemeinsame Reise nach den diplomatischen Verwerfungen kurzfristig abgesagt. Ähnlich kontrovers wird innerhalb der Ampel aktuell außerdem auf die Iran-Politik geblickt, wie Stefan Detjen berichtet.
In ihrem Koalitionsvertrag hatten die Ampelparteien höchste menschenrechtliche Standards für ihre Politik versprochen. Ein Jahr später aber steht die Regierung gerade deswegen in der Kritik.
Nicht Partei zu ergreifen, wenn jemand auf den anderen schießt, das ist eine Art von Parteinahme, und zwar für den, der schießt.
Sagte am Wochenende ein sichtlich aufgebrachter Navid Kermani im ZDF. Der Schriftsteller und Friedenspreisträger mit iranischer Familiengeschichte wirft vor allem Bundeskanzler Scholz vor, sich nicht mit der Protestbewegung im Iran zu solidarisieren.
Wir haben zuerst ein langes Schweigen gehabt, als die Proteste, als schon auf Menschen geschossen worden ist, insbesondere auf Frauen. Dann sagte die Außenministerin, das habe ja gar nichts mit dem Islam zu tun. Dann wurden unter lautem Getöse Sanktionen beschlossen, die aber rein symbolisch sind. Und unser Bundeskanzler hat bis auf einen einzigen vollkommen nichtssagenden Tweet in diesen 6-7 Wochen kein einziges öffentliches Wort gesagt zu den Protesten. Das fällt auch im internationalen Vergleich auf.
Kamani, einst von den Grünen in die Bundesversammlung entsandt und selbst als Bundespräsident im Gespräch, drückt Enttäuschungen und Ärger aus, die besonders in der iranischen Exil-Community in diesen Tagen weit verbreitet sind. Mit der Kritik an Annalena Baerbock spielt Kamani auf eine Rede an, die die Außenministerin in einer Aktuellen Stunde des Bundestages zur Lage im Iran Ende September gehalten hatte.
Und bei allem Respekt vor kulturellen und religiösen Unterschieden, wenn die Polizei, wie es scheint, eine Frau zu Tode prügelt, weil sie aus Sicht der Sittenwärter ihr Kopftuch nicht richtig trägt, dann hat das nichts, aber auch gar nichts mit Religion oder Kultur zu tun.
Baerbock hatte sich in der Rede deutlich hinter die Demonstrationen im Iran gestellt. Mit dem Satz zu Religion und Kultur wollte die Außenministerin offenkundig einer verbreiteten Relativierung universeller Menschenrechte durch den Verweis auf religiöse und kulturelle Eigenarten entgegentreten. Die Zwiespälte innerhalb der Bundesregierung aber wurden schon wenige Tage später deutlich, als der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir seiner Parteifreundin und Kabinettskollegin kaum verhohlen bei einer Rede beim Zentralrat der Juden entgegentrat.
Aktuell angesichts des Barbarismus der sogenannten Sittenwächter und Revolutionsgarden im Iran stets heißt, das habe mit dem Islam nichts zu tun und den Islam gäbe es ja gar nicht. Religion prägt Kultur, Werte und Milieus, in denen Menschen aufwachsen. Man könnte sich darauf einigen, dass es nicht nur mit dem Islam zu tun hat, aber eben auch und es nicht in geringem Maße.
We will stand with you. I march with you. I will hold hands with you. We will continue to stand with this beautiful community and demonstrate to the world that we will not forget.
Olaf Scholz hatte sich am 23. September in einem Tweet bedrückt über die Opfer der Proteste im Iran geäußert und gefordert, Frauen müssten überall auf der Welt selbstbestimmt leben können. Eine Frage in der Bundespressekonferenz vor einer Woche, ob sich der Kanzler danach noch einmal zu den Protesten im Iran geäußert habe, führte bei Scholz' Sprecher Steffen Hebestreit zu einer hörbar verstimmten Antwort.
Da darf ich Sie kurz und auch relativ aufgebracht korrigieren, weil wenn wir das hier an dieser Stelle, habe ich das getan, und zwar ziemlich 2-3 Tage, nachdem die Proteste im Iran angefangen haben. Wenn Sie das jetzt wieder bestellen wollen bei mir, finde ich das insoweit nicht korrekt, weil es hier schon auch in diesem Ort geschehen ist. Und ich spreche dann im Namen des Bundeskanzlers und der Bundesregierung.
Die Haltung der Bundesregierung zu Menschenrechtsfragen aber dürfte weiter kritisch diskutiert werden. Anlässe gibt es schon in dieser Woche mit der Reise von Bundesinnenministerin Faeser nach Katar und am Ende der Woche mit dem Besuch des Bundeskanzlers in Peking.
18.30 Uhr, Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Die Glückwünsche zum Wahlsieg in Brasilien kamen zahlreich, vor allem bei Twitter. Bundeskanzler Scholz freut sich ebenso auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem ehemaligen und bald neuen Staatschef Lula da Silva wie der US-Präsident. Durchweg ziemlich positiv die internationalen Reaktionen und schnell. Schneller in jedem Fall als die Reaktion des bisherigen Amtsinhabers. Der rechtsradikale Bolsonaro hat seine Niederlage noch immer nicht eingestanden und auch deshalb bleibt es fraglich, wie friedlich der Übergang in Brasilien wird. Anne Herberg.
Jubel, Feuerwerk, Freuden, Tränen bei Lulas Anhängern auf der Avenida Paulista in São Paulo. Als das offizielle Ergebnis kurz vor 20 Uhr abends endlich feststeht, gibt es kein Halten mehr. Lula bedeutet Hoffnung, Zukunft, Respekt und Frieden. Nie wieder Bolsonaro, Hass und Intoleranz. Ich bin so glücklich. Wir werden dieses Land wieder auf die Beine stellen. Es reicht mit all dem Elend, der Armut, dem Hunger. Wir brauchen eine Erneuerung. 4 weitere Jahre, Bolsonaro, das hätten wir nicht ausgehalten. Bolsonaro ist damit der erste Präsident Brasiliens, der nicht wiedergewählt wird. Lula dagegen feiert mit 77 Jahren ein bemerkenswertes Comeback. Nach einem extrem polarisierten Wahlkampf gab er sich in seiner ersten Rede am Sonntagabend versöhnlich. Es gibt nicht 2 Brasilien, wir sind ein einziges Volk, eine große Nation. Es hat Zeit, die Waffen niederzulegen und das Land zu einen, versprach Lula. Er profitierte von einer starken Ablehnung gegenüber Bolsonaro. Gleichzeitig gelang es ihm, ein breites Bündnis aufzubauen, das bis in die politische Mitte reicht. Unterstützung wird er brauchen, die Herausforderungen sind enorm. Lula richtete sich daher auch ans Ausland.
Nós estamos dizendo ao mundo.
Brasilien meldet sich zurück auf der Weltbühne, um wieder eine zentrale Rolle zu spielen, allen voran beim Klimaschutz, so Lula. Lassen Sie uns noch einmal beweisen, dass es möglich ist, Wohlstand zu schaffen, ohne die Umwelt zu zerstören. Doch, das weiß er natürlich, einfach wird er es in seiner dritten Amtszeit nicht haben. Und auch in den noch fehlenden Wochen bis zur Amtsübergabe nicht. Für einen Teil der Brasilianer bleibt Lula Feindbild Nummer 1. Lula, du Dieb, rufen Bolsonaro-Anhänger in Rio de Janeiro. Nach Bekanntwerden des Ergebnisses Fassungslosigkeit und Wut. Einige beginnen zu beten. Die Unternehmerin Andrea Lopes bricht in Tränen aus. Ich will nicht wieder so eine furchtbare Wirtschaftssituation erleben. Wenn nun dieser Parasit zurückkommt, geht alles den Bach runter, wie anderswo in Lateinamerika. Nun kommt auch hier der Kommunismus. Rita G. Cassia ist überzeugt, Bolsonaro sei um den Wahlsieg gebracht worden. Doch das werde das Volk nicht zulassen, sagt sie. Alle hier werden sich anschließen, wenn Bolsonaro uns dazu aufruft. Ich bin mir sicher, es gibt schon einen Plan. Jetzt müssen wir warten. Aber ich sage dir, Lula wird das Amt nicht antreten. Das Gute wird über das Böse siegen. Parlamentspräsident Arthur Lira, ein Verbündeter Bolsonaros, gratulierte Lula zum Sieg und forderte alle auf, die Entscheidung der Mehrheit zu akzeptieren. Stille allerdings herrschte auf den Kanälen des Präsidenten selbst. Bolsonaro, der in den vergangenen Wochen immer wieder Zweifel am Wahlsystem gestreut hatte und offen ließ, ob er das Ergebnis anerkennen werde, äußerte sich am Wahlabend zunächst nicht. Die Stichwahl in Brasilien scheint zwar entschieden, ob damit Ruhe im Land einkehrt, steht auf einem anderen Blatt.
In Südkorea kämpfen nach der Massenpanik am Wochenende immer noch einige der Verletzten um ihr Leben. Nach wie vor ist offen, wieso in einem Partyviertel in Seoul Panik ausgebrochen war, warum mehr als 150 überwiegend junge Menschen erstickten. Aber die Untersuchungen haben offiziell begonnen. Katrin Erdmann.
Leise Musik, ein roter Teppich und ein Meer aus Blumen. Der Altar mitten in Seouls Innenstadt ist besonders üppig. Geduldig stehen die Südkoreanerinnen und Südkoreaner in der Schlange und warten, bis sie an der Reihe sind. Dann wird eine weiße Chrysantheme als Zeichen der Trauer abgelegt, eine kleine Verbeugung, kurz innehalten, der Opfer gedenken. Diese 53-jährige Besucherin hat Mühe, die richtigen Worte zu finden. Ich bin am Boden zerstört. Sie wollten sich mit ihren Freunden treffen, um eine schöne Zeit zu verbringen, aber stattdessen sind ihre warmen Herzen verschwunden. Ich bin einfach nur traurig. Sie hatten warme Herzen und ich hoffe, dass sie an einen warmen Ort gehen werden. Sagt sie einem Reuters-Reporter. Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol kommt als einer der Ersten mit seiner Frau zu dem Altar. Beide verharren einen Moment in stiller Trauer. Ein anderer junger Mann will sich gerade nach vorn beugen, als ihm die Beine wegknicken. Er sammelt sich wieder, geht auf die Knie und beugt sich mehrmals nach vorn. Ein Ermittlungsteam hat derweil den Unglücksort im Partyviertel Itaewon untersucht, Zeugen befragt, Videomaterial ausgewertet. Die Regierung und Seouls Bürgermeister haben eine umfangreiche Untersuchung und Aufklärung angekündigt. Der Innenminister jegliche Vorwürfe von Versäumnissen bereits zurückgewiesen. Dieser Rentner kann darüber nur den Kopf schütteln. Das ist nicht anders als im Krieg. Ich denke, wenn ein Verantwortlicher mehr darauf geachtet hätte, wie sich die Menschen in Itaewon bewegen, wäre es nicht zu einem solchen Unfall gekommen. Ich finde das wirklich bitter. Kim Eun-ji war am Sonnabend in Itaewon mit Freunden in einer Bar, als sie plötzlich durch das Fenster 8 Leichen sah. Die 23-Jährige konnte schon das nicht glauben, wie sie im Gespräch mit der ARD erzählt. Doch noch mehr schockierte sie. Die Menschen machten Fotos und Videos von den toten Körpern und tranken und feierten einfach weiter. Das war einfach so erschütternd. Wie soll man mit solchen Menschen in einer Gesellschaft leben? Fragt sie sich. Noch immer kann sie kaum glauben, dass das Leben so vieler Menschen einfach so ausgelöscht wurde. Auch sie ist zum Gedenkaltar gekommen, um Abschied zu nehmen. Auch wenn die Unglücksursache noch nicht klar ist und vielleicht nie ans Licht kommen wird. Für Kim Eun-ji ist klar, der Staat hat versagt. Wenn die Regierung die Sicherheit seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht garantieren kann, warum gibt es sie dann? Sie sagen immer noch, es ist außer Kontrolle geraten. Wirklich?
Katrin Erdmann berichtete. Abmelden oder bleiben? Das fragen sich bei Twitter viele, seit der reichste Mann der Welt das Unternehmen aufgekauft hat und damit auch zu einem der einflussreichsten Männer der Welt geworden ist. Und der will das soziale Netzwerk nun radikal umkrempeln und profitabel machen. Nils Dams.
We have some breaking news just coming into our newsroom about Twitter.
Eine weitere Eilmeldung zu Twitter, wie so viele in den letzten Tagen.
Looking to charge $20 a month for a verified account.
Der blaue Haken könnte künftig Geld kosten. Gemeint sind verifizierte Accounts, also Nutzerkonten, deren Echtheit überprüft wurde. Das berichten die Tech-Seiten The Verge und Platformer und beziehen sich auf Insider. Demnach könnten sich künftig nur noch Nutzer verifizieren lassen, die den kostenpflichtigen Dienst Twitter Blue abonniert haben. Der kostet aktuell knapp $5 im Monat und ist in Deutschland noch gar nicht verfügbar. Laut Bericht könnte es aber auch eine Variante für $20 im Monat geben, also 240 im Jahr. Der neue Chef Elon Musk twitterte dazu lediglich, dass die Verifikation gerade überarbeitet werde. Außerdem soll Musk Druck machen. Auf der einen Seite den Userinnen und Usern, die ihren blauen Haken behalten wollen.
Have 90 days to sign up.
Die Pläne sollen so aussehen, dass wer nicht in 90 Tagen zahlt, den blauen Haken verlieren soll. Es soll auch Druck auf Twitter-Mitarbeitende geben. Musk soll den Softwareentwicklerinnen und Entwicklern eine Frist von einer Woche gesetzt haben. Wenn sie den bezahlpflichtigen blauen Haken bis dahin nicht programmiert haben, sollen sie gefeuert werden. Die Reaktionen der Userinnen und User sind nicht begeistert. Die Tech-Podcasterin und Autorin Kara Swisher hat 1,4 Millionen Follower und twittert:
Klares Nein. Ich zahle die Hälfte für Netflix, habe da Serien wie Cobra Kai oder The Crown. Und da muss ich keine peinlichen oder schmerzhaften Witze vom Netflix-Chef ertragen.
Der Journalist Matthew Chapman schreibt: Der blaue Haken.
Das ist kein Statussymbol, das ist ein Sicherheitsfeature. Wenn das kostenpflichtig wird, wird das vielen Journalisten schaden. Es wird dann einfacher, Fake News zu verbreiten.
Ein User hat eine Abstimmung gepostet. Die Frage, wie viel würdet ihr für einen verifizierten Account bezahlen? Über 1 Million haben abgestimmt. Das bisherige Ergebnis, 11% würden $5 im Monat bezahlen, 5% $15 und über 80% gar nichts. Elon Musk reagierte mit nur einem Wort.
Interessant.
Der Bericht war das von Nils Dams. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Ich bin Sarah Zerback. Danke und noch einen schönen Abend hier bei uns im Deutschlandfunk.